Die Schreibenden von Anja Görz.
Ja, heute gibt's den Podcast mit einer Frau, die sagt, sie gehört ja eigentlich gar nicht dazu zu den Schreibenden, aber sie schreibt unendlich viel Rezensionen, Kolumnen, Newsletter. Sie schreibt sehr viel in die sozialen Netzwerke und sie gibt Workshops und Seminare. Sie hat einen eigenen Podcast mit Büchern und sie hat auch Bücher geschrieben, nämlich das Alphabet der Bücher und über die Gilmore Girls auch ein Buch geschrieben. Außerdem ein Text für The Future is Female. Also herzlich willkommen bei den Schreibenden, Carla Pau.
Vielen Dank, dass du extra gekommen bist. Wir sitzen hier in einer Hotellobby, deswegen bitte nicht wundern, auch die Geräusche im Hintergrund. Ich freue mich sehr, weil ich tatsächlich finde, ich gehöre nicht so richtig in die Reihe von all denen, die hier schon Platz nehmen durften und es ist eine große Ehre für mich.
Es soll ja ein Podcast sein für alle, die schreiben. Also auch, wir haben ja auch schon Songschreiber gehabt, wir haben schon den Texter von Ernie und Bert gehabt, also es ist schon sehr bunt. Wir gucken mal ein bisschen auf deinen Lebenslauf. Wir sind uns zumindest, was den Geburtstag angeht, sehr nah. 23. April bist du geboren, ich am 22.
Auch ein Stier.
Du bist aber deutlich jünger, 83 in Würzburg geboren. Dann hast du erstmal Betriebswirtschaft und Mediendesign studiert und dann 2000 angefangen, für verschiedene Literaturredaktionen zu arbeiten, freiberuflich und auch im On- und Offline-Bereich hast du Online-Projekte betreut für Diogenes, für E.ON, für Starbucks. Im Jahr 2006 gab es dann zum ersten Mal die Buchkolumne, Literatur-Podcast. Warum war dir das sozusagen ein Herzensprojekt, damit zu starten? Kannst du dich noch erinnern, was der Auslöser war?
Erstmal war das gar kein Herzensprojekt am Anfang, sondern das war tatsächlich im Rahmen meines Studiums, als ich in München Mediendesign studiert habe.
Du wolltest damit gute Noten bekommen.
Genau, und wir sollten ein Projekt machen, wo wir möglichst viel unterbringen. Das heißt, eine Webseite gestalten, Audiomaterial veröffentlichen, Fotos, Cover dazu gestalten und so weiter und so fort. Und je mehr wir unterbringen als Gesamtkonzept sozusagen, das war eine Arbeit, die wir abgeben sollten. Und das hätte alles eine theoretische Arbeit sein können. Also wir haben einfach nur den HTML-Code im Prinzip abgegeben. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich mir die ganze Arbeit mache, dann doch nicht wegen was nur in der Theorie existiert. Mit was kenne ich mich aus, was macht mir Spaß? Und da habe ich eben nebenbei auch schon freiberuflich gearbeitet, neben dem Studium. Und dann habe ich eben die Webseite buchkolumne.de sozusagen gestaltet. Das, Gott sei Dank gibt es da, glaube ich, keine Aufzeichnung mehr von. Und den Podcast gemacht. Und der hatte dann relativ schnell auch viele HörerInnen. Das lag damals natürlich auch so ein bisschen an der Auswahl, zugegebenermaßen. Und dann war natürlich, wenn man auf einmal sieht, Mensch, das hören auch ganz viele und man bekommt Rückmeldungen und dann wurde es sozusagen zu dem Herzensprojekt. Aber erst war es als reines Studienprojekt gedacht.
Man kann sagen, es gibt sowas wie einen Nachfolger mit Long Story Short. Mit Günter Keil zusammen machst du das, dazu kommen wir später noch. Gucken wir nochmal ganz kurz auf den Berufsweg. Du hast ja dann auch Social Media gemacht und Redaktion für Lovely Books und hast bei Hoffmann und Campe auch im ähnlichen Bereich gearbeitet. Also eine ganze Menge gemacht, Verlagsleitung, Edelbuch. Auch da ganz große Reichweite schon bei Lesenden gehabt. Würdest du sagen, Literaturlobbyistin ist das, was deinen Beruf am besten trifft?
Den Begriff habe ich erfunden, ja, weil es ein bisschen schwierig war, alle meine Tätigkeiten irgendwann auf eine Visitenkarte zu drucken. Und im Prinzip vereint es das ja. Also ich mache einfach alles, was mir einfällt, rund ums Thema Literatur, rund ums Thema Kulturvermittlung und es passt so ein bisschen unter diesen Begriff. Und das ist heute das, was ich heute mache. Das kann aber in 2 bis 3 Jahren dank neuer Medien, neuer Entwicklung auch schon wieder was ganz anderes sein. Von daher lege ich mich da ungern fest und bleibe eher fluide und flexibel in dem Tun. Und finde ich so Lobbyistin, das kann man ja ruhig auch mal positiv prägen.
Unbedingt. Und würdest du sagen, dass ich, weil du sagst, du machst das schon sehr lange, dass sich dein Schwerpunkt oder vielleicht auch der Fokus verlagert hat, verändert hat? Bereiche der Literatur, die dich heute mehr interessieren als zu der Zeit, als du angefangen hast vielleicht?
Ja, man wächst natürlich als Leserin und am Anfang, früher auch in den Bibliotheken, wo ich angefangen habe, da habe ich erstmal alles gelesen, was mir so in die Hände kam, ohne dass ich wusste, ach, was ist das für ein Genre oder sowas, diese Ahnung hatte ich noch gar nicht. Und dann lernt man irgendwann den Literaturmarkt kennen und lernt leider auch so ein bisschen Schubladendenken mit dazu. Und jetzt habe ich es mir so in den letzten 1-2 Jahren nochmal extra zur Aufgabe gemacht, das in mir wieder aufzubrechen. Und da merke ich, fange ich erst richtig an zu lernen. wenn ich mal nachsehe, eben nachzähle, wie viele Frauen lese ich, wie viel lese ich aus Deutschland, wie viel lese ich übersetzt, von wem übersetzt, wie viel lese ich aus Afrika, aus Japan und so weiter und so fort. Und mal zu gucken, jemand, der behauptet, so offen zu sein wie ich, stimmt das wirklich? Und leider kam ich dann auf den Trichter, so richtig stimmt das nicht. Ich lese zwar einfach viel und dadurch auch viele Filterbubbles sozusagen, aber so richtig rausbrechen tue ich auch nicht. Und dann bleibt man ja doch, irgendwie rennt man doch auch literarisch immer im Kreis. Und seit ich das geändert habe und eben selbst auch immer wieder nach Büchern gucke, die ich, die mir fremd sind, vielleicht auch Literatur, die mir ein bisschen fremd ist, nach Gegebenheiten, von denen ich noch nie was gelesen habe, muss ich sagen, das ist auch noch eine ganz andere Form davon, wenn man versteht, was Literatur leisten kann, einem Fremdes zu erzählen und nicht nur das, was einem eh schon nahe ist.
Und wie schön, dass du das mit uns teilst, weil dadurch ja auch die Hemmschwelle viel kleiner wird. Man traut sich dann auch immer in was ran, an was ran, wenn es wahrscheinlich auch deine Erfahrung aus den Rückmeldungen, dass Leute dann Dinge lesen, die sie sich vielleicht gar nicht gekauft hätten oder ja, die sie gar nicht gelesen hätten, wenn nicht mal eine Empfehlung von jemandem käme.
Definitiv. Also das ist ja ein großes Problem des Buchmarkts ist einfach, dass wir so überschüttet werden mit Neuerscheinungen und das kommt ja dazu, zu diesen Millionen Titeln in der Backlist kommen jedes Jahr ungefähr 100.000 neue Bücher dazu. Das sind nur die, die auf Deutsch erscheinen und da braucht man einfach jemanden, der einem ein bisschen Orientierung bietet. Im Idealfall sind es ganz viele verschiedene Quellen. Leider ist es aber so, dass viele Quellen versiegen, weil sie eben keine Förderung mehr erhalten, weil in den Redaktionen die Kulturbereiche gestrichen werden. Deswegen muss man natürlich gucken, dass man dann selber als Empfehlende oder als Empfehlender flexibler wird, ein bisschen mehr drüber hinausguckt, weil die Aufgabe eine wichtigere geworden ist, glaube ich. Weil es eben nicht mehr an jeder Ecke tatsächlich Veranstaltungen dazu gibt. Weil wir wissen, dass auch die lokalen Buchhandlungen, die ja auch ein bisschen mehr für Diversität stehen als die Ketten, Probleme haben, als im Radio und im Fernsehen nicht mehr so viele Kulturbereiche gibt und so weiter und so fort. Von daher ist es tatsächlich eine Aufgabe, die mir nicht nur Spaß macht, sondern wo ich auch finde, sozusagen ganz kitschig mit der Reichweite geht auch so ein bisschen Verantwortung einher. Mhm.
Wird immer wichtiger. Um nochmal kurz auf deinen Geburtstag zurückzukommen, auf den ich ein bisschen neidisch bin, weil wenn man Bücher liebt, so wie du und ich, ist natürlich der 23. April ein großartiger Tag, um geboren zu sein, weil es der Tag des Buches ist. Weißt du noch, wann dir das klar wurde?
Der Tag des Buches wurde ja leider erst nach mir eingeführt. Von daher, also meine Eltern machen tatsächlich manchmal auch den Witz, das hätte daran gelegen. Es ist gleichzeitig aber auch der Welttag des Bieres. In die Richtung hätte es also auch gehen können. Oder vielleicht geht es ja auch noch irgendwann in die Richtung. Und das ist natürlich, das ist ein witziger Zufall so für PR und Marketing. Aber tatsächlich findet da ja sonst kaum was statt. Das Schöne ist, dass alle sich das merken können.
Wollte deswegen ich gerade sagen, jetzt werden nächstes Jahr am 23. April wirst du sehr viele Geschenke und Glückwünsche bekommen. In deiner Biografie auf der Internetseite erfährt man, dass du schon als Kind die Ausleihkönigin in der Bibliothek warst und hast auch schon als 15-Jähriger angefangen, dann Dinge zu rezensieren. Da frage ich mich, wo man das Selbstbewusstsein hernimmt, als 15-Jährige über andere zu urteilen, weil das ist es ja im Grunde.
Ja, das war mir damals natürlich nicht so richtig klar. Also es war so, dass die örtliche Zeitung, die Mainpost, auf ihrer Jugendseite, Daily X hieß die, nach jungen RedakteurInnen suchte, die Lust haben, Bücher zu lesen und zu besprechen. Und meine Mutter wurde darauf aufmerksam und sagte, ist das nicht was für dich? Du liest doch eh so viel und willst Journalistin werden. Das passt doch perfekt. Also meldete ich mich da und das waren eben Kinder- und Jugendbücher, die da besprochen wurden. Das war jetzt noch nicht wirklich Kritik auf einem sinnvollen Niveau. Aber es machte Spaß und man lernte viel und ich hatte auch die Möglichkeit, erste Autorinnen zu treffen und da mal so ein bisschen zu lernen und mir zu überlegen, worauf kommt es mir eigentlich an, wenn ich ein Buch vorstelle. Aber als Kritik würde ich es vielleicht noch nicht bezeichnen.
Du hast jetzt gerade gesagt, Journalistin war der Berufswunsch. Ja. Hat denn dieses erste auch Autorinnen-Treffen, das beeinflusst diese Entscheidung? Oder wie kam es dann dazu, dass es nicht Journalistin wurde?
Naja, im Prinzip bin ich ja auch Journalistin, nur eben in diversen Mischformaten. Und ich wollte schon in die Richtung gehen und ich habe ja auch dann in die Richtung gearbeitet. Es war nur so, dass ich dann 2009 führte ich ein Interview mit Mirjam Mischendahl, die damalige Projektleitung von Lovely Books. Und und während des Interviews kamen wir tatsächlich auch so einfach ins Sprechen über Literatur und Internet, und sie bauten dieses Portal gerade für Holzbrink auf. Und dann sagte sie, Mensch, jemand, der sich mit Literatur auskennt und mit dem Internet, den könnten wir hier eigentlich ganz gut gebrauchen. Und so kam ich dann zu der Stelle als Redaktionsleiterin. Und dann fing das an, sich alles zu vermischen. Und inzwischen ist das natürlich eine schwierige Mischung aus Buch-PR und Buch-Marketing. Und wann steht man auf der Seite der Kritik und wann auf der Seite der Empfehlung? Was ist dann daran noch Journalismus? Das ist für mich ganz schwierig zu trennen. Ich glaube, nach außen auch. Ich versuche, so authentisch wie möglich zu sein. Auch wenn ich Interviews führe, wenn ich Artikel für andere Magazine schreibe, versuche ich, so gut wie möglich zu erklären, warum ich das mache und was ich mir dabei gedacht habe. Aber es vermischt sich natürlich trotzdem. Also damals dachte ich, ich werde irgendwann mal so klassische Journalistin. Leider wollten die Journalistenschulen mich nicht haben. Und deswegen bin ich diesen Weg gegangen. Aber ich finde das immer noch sehr, sehr spannend. Es ist halt komplizierter geworden.
Wenn du sagst, Kritik an dem, wann ist es Werbung, wann ist es Redaktion, ist das ein Kritikpunkt, der auch kommt bei deinem Podcast? Du machst ja mit Günter Keil inzwischen für einen Verlag einen Podcast. Da könnt ihr natürlich nur die Bücher vorstellen, die auch in diesem Verlag erscheinen. Ist das ein Vorwurf, der kommt, der sagt, ihr seid ja da viel zu, in Anführungszeichen, parteiisch, weil ihr eben die anderen Bücher gar nicht bewerten könnt?
Der kam. Allerdings ist ja nun die Gruppe, die Konzerngruppe, für die wir das machen, die haben ja, glaube ich, knapp 50 Unterverlage. Das heißt, man hat da schon eine ganz gute Auswahl. Und sie haben auch viele Unterlizenzierungen. Und wenn man den Podcast hört, merkt man das hoffentlich. Wir stellen immer auf der einen Seite eine Neuerscheinung vor. Und aber auch Backlist-Titel. Und bei den Backlist-Titeln nehme ich dann immer Lizenzen aus kleinen, unbekannten Verlagen, wenn es geht, um so praktisch den Weg ein bisschen zu nutzen, eben Bücher vorzustellen, die eigentlich in anderen Verlagen erschienen sind. Und wir bemühen uns tatsächlich, das so ehrlich wie möglich zu machen. Also ja, es ist natürlich für ein Unternehmen, aber wir würden da keine Titel vorstellen, die wir nicht gut finden. Dafür ist die Auswahl groß genug. Und ich glaube, ich biete auch genug alternative Kanäle, von denen sich die Leute überzeugen können, okay, wenn bei dem Podcast nichts für sie dabei ist, gibt es auch noch Alternativen.
Und ich glaube, das muss man auch nochmal sagen, es geht ja ganz klar um Empfehlungen. Also genau. Es geht nicht darum, ein Topseller-Buch zu rezensieren und Nein. zu sagen, das finde ich schlecht, sondern es geht ganz klar um Dinge, die einem gefallen.
Genau. Aber es ist nicht so, dass es jetzt darum geht, da die Spitzentitel zu promoten, sondern wir suchen aus dem Programm raus, was wir möchten. Natürlich, möglicherweise würde sich der Konzern manchmal andere Titel wünschen, aber darum geht es ja auch nicht. Dafür haben sie auch andere Kanäle.
Wenn du mal darüber nachdenkst, wer dir so folgt, wer mit dir in Kontakt tritt, von denen, mit denen du so zu tun hast, hat sich das verändert? Hat sich dein Publikum verändert? Weil man ja zum Beispiel sagt, junge Leute lesen nicht mehr, hört man immer wieder. Ich erlebe das zum Teil ganz anders, aber das ist so der Tenor. Also erlebst du, dass sich dein Publikum verändert hat?
Das kommt auf die Kanäle an. Also ich habe auf jedem Kanal ein anderes Publikum, das kann man schon so sagen. Ich finde es toll, dass ich inzwischen auch sehr, sehr viele Profis, sehr, sehr viele JournalistInnen, sehr, sehr viele gediegene intellektuelle Menschen auch mit der Online-Szene rund um Literatur auseinandersetzen. Das hat sich deutlich geändert. Also man hat da nochmal jetzt einen anderen Mehrwert bekommen und sie haben auch Lust, sich auszutauschen und zu verstehen, worum geht's da. Auf Instagram sind die Follower aber bei mir auch zwischen 25 bis 50. Das mischt sich ganz gut durch. Dadurch, dass ich auch immer wieder in den Veranstaltungen, wo das Publikum meist älter ist, darauf hinweise, folgt mir bitte auch gern online, tretet den Facebook-Gruppen bei, tauscht euch aus und so weiter. Und viele sind auch mit mir mitgewachsen tatsächlich in den letzten 10 Jahren. Also ich bin ja nun auch nicht, also so mitteljung noch. Und Von daher, tatsächlich, glaube ich, ist das bei mir eher so eine mittlere Zielgruppe. Die ganz Jungen, das sehe ich schon, dass die auch lesen, aber ich glaube, da stelle ich nicht die richtigen Bücher vor und auch nicht auf dem richtigen Weg. Die haben natürlich andere Kommunikationswege in den sozialen Netzwerken, als ich sie gehe.
Wir sitzen hier im Hotel, hast du schon gesagt, am Morgen nach dem großen Abend. Du und Günther Keil, ihr habt gestern mit den Seitenspringern hier in Berlin 20 Bücher vorgestellt. Das heißt, mindestens 10 davon musst du ja auch gelesen haben, wahrscheinlich sogar alle 20. Und das ist nur ein Abend. Wenn man dir folgt, sieht man, wie wahnsinnig viel du unterwegs bist. Würdest du sagen, du bist, was das Party machen und was das Feiern angeht, ein eher langweiliger Mensch, weil du so gerne und so viel arbeitest?
Das ist witzig, weil ich heute Abend auf eine Party gehe. Aber, ja, man muss natürlich auch sehen, dass man irgendwann diese Bücher lesen muss. Und man muss auch irgendwann sich die Zeit nehmen, so viele zu lesen, damit man die aussortieren kann, für die man wirklich nicht die Hand ins Feuer legen würde. Und nach außen hin sieht das natürlich immer so aus, als ob ich so ein wahnsinniges Jet-Set-Leben führe. Aber das sind ja immer nur...
Wir müssen dazu sagen, wir sitzen hier nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel am
Adlon. Ja. Ich arbeite noch dran.
Sondern wir sind in einer Kette. Auch das kann man mal sagen, weil die uns hier so toll behandeln. Die haben die Musik leise gedreht für unseren Podcast. Und ich weiß, dass Simone Buchholz nur in Motel Ones wohnt.
Ich auch, wir gerne sagen, weil die Hunde aufnehmen. Dass ich belohne alle Unternehmen und Auftragspartner und Hotels, die Hunde bevorzugen. Das sollte aber auch bekannt sein. Man muss sich Zeit nehmen auch für die Literatur, man muss sich Zeit nehmen für das Lesen, für das Einschätzen, für das Bewerten, für das Recherchieren. Literatur braucht auch Zeit, um zu sacken und im Körper so den Platz zu finden. Und das passiert natürlich dann, wenn die Leute online nichts sehen. Und wenn man aber am Tag 10 Minuten postet, wirkt das für die Leute natürlich schon viel. Mir ist es wichtig, auch diese Rückzugsräume zu haben. Die muss man hart verteidigen, weil natürlich sonst pinkt es ständig auf und hier will jemand was und da will jemand was. Da ist es so, die härteste Aufgabe ist es tatsächlich eher Nein zu sagen, um eben den Raum zu haben noch weiterhin für genug gute Bücher, weil das ist mein Hauptjob. Das ist das, worauf sich die Leute verlassen. Und wichtig ist mir jetzt auch Leute, die inzwischen ja schon zu mehreren Veranstaltungen kommen, die, also zum Beispiel letzte Woche war ich im Schwarzwald. Und die hatten mich das letzte Jahr das erste Mal gebucht und da kamen jetzt ganz viele jetzt wieder, weil sie sagten, ich habe die jetzt im Laufe des Jahres gelesen, die ganzen Bücher, und ich fand die genauso, wie sie es gesagt haben. Ich kann mich darauf verlassen. Ich komme da auch wieder und kaufe jetzt wieder die Weihnachtsgeschenke für meine ganze Familie. Und man ist ja auch online sehr schnell angreifbar. Das heißt, die Leute würden mir sofort um die Ohren hauen, wenn ihnen meine Veranstaltung nicht gefallen, wenn ihnen der Podcast nicht authentisch genug ist, wenn sie das Gefühl haben, ich verkaufe ihnen da Schmuh oder sage, ein Buch ist gut, weil ich mich mit dem Verlag gut verstehe und in Wirklichkeit ist es totaler Krampf. Das ist viel Arbeit und mir ist es aber wichtig und das ist einfach, also ich glaube, Vertrauen aufzubauen in so einer Position ist mehr Arbeit, als man von außen sieht. Ist mir aber tatsächlich der wichtigste Punkt.
Kannst du mal erzählen, wie du liest? Weil es gibt ja es klingt,
Buch aufmachen,
so, Seite. Klingt immer so lustig, aber es gibt ja Leute, also Rainer Moritz zum Beispiel sagt, er hasst es, wenn Leute mit fetten Stiften Stellen markieren in Büchern. Er selber mag nicht gern online lesen. Ich lese auch wahnsinnig ungern am Computer. Ich finde immer, wenn man sich das dann auf so ein Kindle oder so ziehen kann, ist es schon wieder okay. Aber viele Leute mögen gar nicht digital lesen, sondern nur auf Papier. Wie ist es bei dir? Also wie liest du?
Das ist witzig, ich habe ja mit Rainer Moritz zusammen auch die, also alle halbe Jahr stellen wir Bücher vor beim Börsenverein für die Buchhändler. Das sind dann sozusagen die besten Bücher des Frühjahrs und des Herbstes. Natürlich nicht die besten, eine Auswahl daraus. Und da pitchen wir in 4 Stunden 72 Bücher am Stück. Da haben Rainer und ich immer gut zu tun. Und wir ergänzen uns da, glaube ich, auch ganz gut. Ich bin aber jemand, der mit Text arbeitet. Also meine Bücher sehen ganz wild aus. Ich werde dir auch nochmal dann ein Bild schicken von einem der Lieblingsbücher, die ich mitgebracht habe. Das ist ganz bunt markiert, da sind überall Zettel drin, das sind Markierungen. Da schreibe ich mir Notizen mit rein dazu, weil das ist dann mein Buch. Und ich tausche sozusagen meine Gedanken, meine Anmerkungen mit der Autorin aus. Und da darf das natürlich auch so aussehen. Also meine Bücher werden geliebt und so sehen sie dann auch aus. Und manchmal auch vom Hund angefressen. Und ich versuche jetzt mehr und mehr digital umzustellen. Zum Beispiel möchte ich die Vorschauen nicht mehr gedruckt erhalten. Das waren alle halbe Jahr zwei Meter und das noch nicht mal von allen Verlagen.
Da ist die Altpapiertonne gleich voll.
Ja, und also für was? Das, ich finde, so, da muss auch die Literaturbranche muss sich in Sachen Nachhaltigkeit und mit allen anderen Problemen auch eine Verantwortung übernehmen und da gehöre ich ja dazu. Also keine Vorschauen mehr gedruckt und ich verbitte es mir auch, dass die Verlage mir einfach irgendwelche Bücher zuschicken. Das haben sie lange gemacht. Ich hatte, also für viele ist das wie Weihnachten, ich kann das verstehen, weil sie natürlich gehofft haben, wenn es erstmal daheim ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich es auf irgendeinem Kanal empfehle. Aber ich bin Minimalistin und bemühe mich um Sinn und wertvolles Handeln. Also will ich nicht irgendwelche Bücher lesen. Ich will die Vorschauen digital sichten, dann mache ich mir Notizen dazu, dann streiche ich welche raus. Dann bitte ich darum, dass mir die Fahnen digital geschickt werden. Dann lese ich 30 bis 50 Seiten rein und sage, ja, bitte als Print schicken, ja oder nein. Das heißt, so habe ich dann nur noch die im Print daheim, die ich zu 60% auch wirklich bis zum Ende lesen möchte. Und dann landen die eben auf allen möglichen Veranstaltungen und Vorstellungsmöglichkeiten oder im Internet. Und da kann ich dann auch tatsächlich richtig am besten mit dem Text arbeiten.
Aber es kann auch sein, dass nach 30 Seiten Schluss ist, weil du sagst, das packt mich nicht. Ja. Was sind denn Punkte, wo du sagst, das braucht ein Buch, damit es mich kriegt? Sind das Charaktere? Ist das was Persönliches? Ist das eine bestimmte Figur? Muss das ein Erzählton sein, der dich anfasst?
Das kann ich so pauschal nicht sagen, weil manchmal gibt es Bücher, die sind so perfekt auf dem Reißbrett entworfen oder in Hildesheim in irgendwelchen Literaturschulen gelernt. Und da stimmt eigentlich alles. Und es kriegt einen überhaupt nicht. Und dann gibt es wieder Autorinnen, die sich dem total verweigern. Also oft sind ja so viele erste Bücher, wo die Autorinnen noch überhaupt keine Ahnung davon haben, wie so ein Buch eigentlich aussehen soll. Sind ja so aus dem Herzen rausgeschrieben und aus einer Wut oder aus einer Angst oder aus einer Freude. Und die schreiben das einfach runter. Und man merkt es aber von der ersten Seite an, nimmt das einen genauso mit. Man ist genauso in dieser Emotion, obwohl alles eigentlich falsch ist, was man nur falsch machen kann. Mhm. Und es funktioniert trotzdem. Also von daher kann man das gar nicht so sagen. Was ich halt überhaupt nicht ab kann, inzwischen sind natürlich irgendwelche sexistischen oder rassistischen Sachen, wenn es nicht sein muss, wenn es in einem Kontext geschieht, wo das notwendig ist für einen Roman, ist das was anderes. Aber da steige ich sofort aus und ich will mich auch nicht langweilen. Also selbst bei wirklich hoher Literatur, finde ich, muss das der Anspruch sein, das so spannend zu schreiben, dass man den Leserinnen vielleicht so die Informationen und die Moral oder die Gegenwartspolitik, was auch immer man da so drin hat, dass man diese unterschmuggelt. Und dass man schon 100 Seiten gelesen hat, bevor man überhaupt merkt, oh, da habe ich jetzt was gelernt.
Dieses Lesen und Bewerten hat ja auch inzwischen bei dir, da du so viele Leute hast, die dir folgen und so viele, die Wert legen auf dein Urteil, eine riesige Macht. Bist du dir dessen immer bewusst oder kannst du das ausschalten? Weil das setzt einen ja wahrscheinlich auch unter Druck.
Ich halte das für überschätzt. Also es kommt immer drauf an, was auf welchem Kanal. Was natürlich bei mir, glaube ich, so das Besondere ist, dass mir eben sehr viele Menschen aus vielen verschiedenen Bereichen folgen und das deswegen so einen Gesamteinfluss hat. Also weil mir eben auch sehr, sehr viele Buchhändlerinnen folgen, weil mir sehr viel Presse folgt, weil mir sehr viele Veranstalter folgen.
Autoren und Autoren auch.
Genau, und eben nicht nur Leserinnen. Das heißt, es kann sein, dass natürlich irgendwie ein Buchhändler meine Vorstellung irgendwo sieht und das Buch natürlich gar nicht selber kauft, aber sagt, ah, den könnte ich aber mal einladen zu mir. Also das hat dann eher so manchmal unsichtbare Folgen. Es ist nicht so, dass jedes Buch, das ich irgendwo vorstelle, gleich auf der Spiegelliste landet. Aber ich weiß, dass es da komische Gerüchte in der Branche gibt.
Kannst du, wenn du ein Buch von jemandem gelesen hast, das dir überhaupt nicht gefallen hast, kannst du den Menschen, der es geschrieben hat, trotzdem mögen?
Ja. Total.
Das kannst du trennen.
Ja, also es kommt drauf an natürlich, was es ist. Ich habe Schwierigkeiten jetzt auch in der aktuellen Handke-Debatte oder von Patricia Highsmith ist ja jetzt das Tagebuch nochmal neu besprochen worden, wo eben nochmal dringlich betont wurde, also was für ein asozialer Mensch sie war. da tue ich mich schwer. Also wenn ich weiß tatsächlich, dass der Mensch eine Vollkatastrophe ist, was den gesellschaftlichen Umgang angeht und da wirklich alles tut, um anderen Menschen zu schaden, dann will ich auch die Bücher nicht lesen. Wenn aber mir das Buch aus irgendeinem Grund nicht taugt, und das können ja 100 Gründe sein, muss das ja deswegen dahinter kein schlechter Mensch sein. Also das versuche ich schon zu trennen, aber eben wenn der Mensch ein Mensch ist wie zum Beispiel Handke, dann habe ich auch für die Literatur keinen Platz mehr bei mir.
Das wirkt jetzt alles sehr überlegt, was du hier sagst. Wir sehen bei Twitter, dass du dich natürlich in viele Diskussionen einmischst, egal um was es geht. Du hast vorhin gesagt, du wirst natürlich angegriffen, wenn deinen Followern Dinge nicht gefallen oder wenn die was kritisieren wollen. Gibt es sowas wie eine Schere im Kopf, wann du Dinge kommentierst, wann du dich in Themen einmischst oder kommt das manchmal auch ganz intuitiv?
Da bin ich oft hin und her gerissen. Inzwischen bin ich da weit weniger emotional und bemühe mich um Sachlichkeit. Ich bemühe mich darum, wirklich mehrfach über die Dinge nachzudenken, weil ich weiß, wie viele Menschen mitlesen und wie viele vielleicht meine Meinung dann auch übernehmen, ohne meine Informationen dahinter zu haben. Ich bemühe mich auch im Sinne meiner Herzensbildung eigentlich um Optimismus und eine positive Sicht auf das Leben. Es gibt aber einfach Dinge, die laufen nicht richtig. Und ich finde, die muss man ansprechen. Ich bin ja oder bemühe mich auch sehr engagiert im Bereich Feminismus zu sein. Und im Internet vielleicht auch die Reichweite manchmal als Schutzfunktion zu verstehen für andere. Das heißt, wenn zum Beispiel ein kleiner Account etwas sehr Kluges twittert, finde ich zum Beispiel, ist es meine Aufgabe, das nicht einfach nur den Link zu übernehmen und meinen eigenen Text dazu zu schreiben, sondern den zu retweeten und meinen Text dazu zu schreiben, dass sozusagen die Aufmerksamkeit aber an denjenigen geht, der die Hauptidee hatte. Das sind solche Veränderungen einfach, die man macht. Dass man sich bei Menschen bedankt, dass man die fördert, dass man beispringt, wenn zum Beispiel jemand von einer Meute angegriffen wird, was gerade im Feminismus oder Rassismus ja digital schnell vorkommt, dass man sich da als großer Account auch einfach mal schützend daneben stellt und damit der andere sich nicht so alleine vorkommt oder auch die Möglichkeit hat, einen zu kontaktieren und zu sagen, wie gehst du damit um, kannst du mir helfen? Also das hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr verändert und ich würde mir wünschen, dass auch andere ihre Nutzung des Internets reflektieren. Ich kann total gut verstehen, dass man manchmal über manche Dinge wütend ist, entsetzt ist, weil wir ja auch durch Retweets und Likes und sowas mit Stimmungen in Kontakt kommen, die wir wahrscheinlich im richtigen Leben ein bisschen ausblenden. Das ist erstmal unbequem. Und bevor wir da aber emotional reagieren, vielleicht erstmal überlegen, okay, was ist jetzt der klügste Schachzug? Reagiere ich aus einem Mangel meinerseits daraus? Warum triggert mich das so stark? Was bringt mein Followern jetzt als Reaktion am meisten? Und was bringt mir am meisten? Also ist es tatsächlich, muss ich hier ins Gespräch gehen oder vielleicht lieber die Klappe halten? Gibt es positive Fakten, die ich dem entgegenhalten kann? Und so weiter und so fort. Und das versuche ich mir gezielt zu überlegen. Aber nicht nach dem Motto, wie kann ich damit noch mehr Reichweite machen, sondern wie kann ich am Ende des Tages sozusagen ein bisschen besser aus dem Tag rausgehen, als ich reingegangen bin.
Bei all den Büchern, die wir jetzt schon angesprochen haben, die du lesen musst, egal ob du mit Rainer Moritz auf der Bühne sitzt oder mit Günter Keil oder was ganz anderes machst mit Büchern, kommt jetzt die schwierige Aufgabe, die auf jeden in diesem Podcast zukommt, nämlich die Top 3 zu nennen.
Die Schreibenden von Anja Görz.
Ich starte mit einem Buch, das schon etwas älter ist. Das ist, glaube ich, aus dem Jahr 2013. Und zwar Die niedrigen Himmel von Anthony Mara. Im Original erschienen bei Suhrkamp. Das ist ein Roman über den Tschetschenienkrieg. Der ging von, glaube ich, 1996 bis 1999. Und in einem kleinen tschetschenischen Dorf wird eine Familie von Föderalen überfallen. Der Vater wird verschleppt. Und das junge Mädchen versteckt sich im Keller. Ahmed, der Nachbar, bekommt es mit, kann aber nicht eingreifen, möchte dann aber das Mädchen retten. Also aus einem völlig surrealen Reflex heraus befreit er das Mädchen, weil er weiß, wenn die Föderalen zurückkommen und es finden werden, werden sie es auch entweder töten oder auch verschleppen. Und Er packt also das Mädchen, er flieht mit ihm in eine größere Stadt. Dort treffen sie in einem Krankenhaus, wo er eben sagt, was soll er mit so einem kleinen Kind eigentlich machen? Auf Sonja, eine Ärztin. Ahmed fängt dann an, in diesem Krankenhaus zu arbeiten, weil sie sagt, wenn ihr hier wohnen wollt, wenn ihr hier Zuflucht finden wollt, dann musst du was dafür tun. Ahmed arbeitet also jetzt im Krankenhaus, kommt auch sehr gut klar. Und der Roman beschreibt diese Hölle des Krieges und was das mit den Menschen macht, die irgendwo dazwischen zurückbleiben, die alles verloren haben, die nicht wissen, ob es eine Zukunft gibt. Aber sie beschreibt es auch mit einer derartigen Liebe, warum die Menschen trotzdem aneinander festhalten und durchhalten, wie sie auch in solchen schlimmen Situationen menschlich reagieren und einander auffangen. Und es ist auch noch gewaltig viel schwarzer Humor dabei, der einem dann doch in der Situation oft im Hals stecken bleibt. Also eine ganz großartige, mitnehmende Mischung, wo man eben auch sehr, sehr viel über die dortigen Zustände lernt und auch mehr Verständnis dafür bekommt, warum zum Beispiel Menschen daraus fliehen, wenn sie es denn können. Was ja oft hier in Deutschland vielen Menschen offensichtlich Probleme bereitet, diese Empathie zu entwickeln. Und das Ganze ist gepackt in unfassbar schöne Schachtelsätze. Ich bin eine große Liebhaberin von Schachtelsätzen. Und Anthony Mara schafft es tatsächlich in diesen großartigen Sätzen. Und einer geht tatsächlich über 13 Zeilen.
Wow.
Nochmal kleine Geschichten reinzupacken. Und so ist wirklich jede Seite ein Genuss, auch wenn man das bei dem Thema gar nicht glauben möchte. Es ist eine Herausforderung fürs Herz und für den Kopf. Und ich habe den Roman bis heute 3-mal gelesen. Und es ist eigentlich das Buch, das mir am meisten im Herzen hängen geblieben ist.
Wenn du dir die Zeit nimmst bei all dem, was du sonst lesen musst, das 3-mal zu lesen, das spricht schon sehr dafür.
Also Anthony Mara, Die niedrigen Himmel. Dann möchte ich noch einen aktuellen Roman empfehlen. Das ist Jess Kidd, Die Ewigkeit in einem Glas. Weil das Literatur ist die sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, die unterhält. Das ist ein Kriminalroman, den ich einfach so schon lange nicht gelesen habe und der mir viel Freude bereitet hat und von dem ich hoffe, dass wir noch viel, 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 viel in dieser Reihe lesen können. Es geht um Bridie Devine. Die ist 1862 in London Privatdetektivin. So Mitte 30, ist wahnsinnig selbstbewusst, feministisch, sie ist sehr klug. Also es wird auch im Roman oft erwähnt, sie hat sehr, sehr viele medizinische Vorkenntnisse. Wenn der Stand nicht wäre, wie der damalige Gesellschaftsstand nun mal ist, wäre sie eine ganz tolle Ärztin geworden. Und jetzt ist sie also eine resolute, trinkfeste Privatdetektivin geworden und klärt den einen oder anderen Fall auf. Der wird ihr oft zugeschoben von einem Londoner Inspektor von Scotland Yard, der so ein bisschen in sie verliebt ist. Kann man verstehen, weil wir sind auch ab der ersten Seite in sie verliebt. Und ich würde sagen, so in der Netflix-Verfilmung, dann würde sie die junge Helena Bonham Carter spielen, um den Typ so ein bisschen zu beschreiben. Und jetzt hat sie einen neuen Fall. Also es wird ein junges Mädchen entführt und sie kommt recht spät irgendwie darauf, okay, da stimmt irgendwas nicht mit diesem Mädchen. Es ist die Tochter eines Adeligen und nur 4 Menschen wussten überhaupt davon, dass es sie gibt. Irgendwas stimmt damit nicht. Irgendwie ist alles um dieses Mädchen herum feucht, Nebel zieht auf und es wird dann klar, okay, das Mädchen kann etwas, es kann den Menschen viel Unglück bringen oder auch viel Geld, wenn man sie natürlich für die Forschung verwendet oder aber für eher nicht so positive Zwecke. Also muss Bridie sich beeilen, weil sie will natürlich dieses Mädchen retten und will sie auch vor dem schützen, was ihr passieren könnte, aber natürlich auch die Welt vor dem schützen, was dieses Mädchen könnte. Und da gerät sie in das ein oder andere Abenteuer. Das Besondere daran ist, dass diese fantastischen Elemente, die wir schon bei dem entführten Mädchen finden, sich auch durch die Ermittlungen ziehen. Und das sind eben ganz viele Schurken und Ganoven und Fabelwesen. Es gibt auch einen Geist, der ihr bei der Ermittlung zur Seite steht. Und das erzählt sie aber von Anfang an so detailreich und spannend und man taucht ein in dieses stinkende London und man hört die Schritte auf dem Pflaster. Das ist wie Sherlock Holmes und Watson, aber in einer Person und viel lustiger. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und das ist eine ganz tolle feministische Heldin. Und ich denke mir, warum können wir nicht immer über Frauen so schreiben? Und warum kann ich nicht immer so selbstverständlich eben über Frauen so lesen, auch in ihren Rollen? Und ich hoffe sehr, ich verrate natürlich nicht, wie es ausgeht, das müsst ihr selber lesen, Ich hoffe natürlich sehr, dass es noch mehr Fälle für Breedy die Wein geben wird. Ich habe schon ein bisschen beim Verlag nachgebohrt. Sie tun also alles, um bei Jess Kidd nachzufragen, die immer solche obskuren Romane schreibt und die mich endlich mal wieder überrascht haben. Und deswegen meine zweite Empfehlung für Jess Kidd, Die Ewigkeit in einem Glas. Und dann sollte ich auch noch ein deutsches Buch mitbringen. Und da entscheide ich mich für eine Kollegin, die auch schon in diesem Podcast war und die mich das erste Mal für diesen Podcast begeistert hat, sozusagen reingezogen hat. Das ist Isabel Bogdan, die auch als Übersetzerin arbeitet. Und die hat ein neues Buch geschrieben, Laufen. Und vorher hatte sie ein Buch geschrieben über einen Pfau und das war sehr britisch und so sehr humorvoll und mich konnte sie damit nicht so richtig gewinnen. Mir war das so ein bisschen zu albern, obwohl ich sie als Person wahnsinnig schätze, weil sie auch sehr, sehr engagiert ist in den diversen Bereichen für Literatur. Und dann fing ich mit Laufen an. Und in Laufen geht es darum, dass eine Frau ihren Mann verloren hat, der hat Suizid begangen. Und sie kommt natürlich, sie wird völlig aus ihrem normalen Leben gerissen. Das Gefühl können wir, glaube ich, alle nachvollziehen, wenn irgendwas Schlimmes passiert und wir uns denken, kann die Welt nicht bitte einen Moment wenigstens mal anhalten, bis wir uns neu sortiert haben. Und da rät ihr ihre beste Freundin und ihre Therapeutin, raten ihr zu laufen. Und sie läuft. Sie läuft um die Alster. Stunde um Stunde, Tag um Tag und macht sich Gedanken. Und diese Gedanken notiert Isabel Bogdan. Der gesamte Roman besteht nur aus den Gedanken dieser Frau beim Laufen. Und es ist erst ein bisschen verwirrend, bis man das verstanden hat, dass man sich nur in ihrem Kopf befindet. Und relativ schnell geht man aber darin über, weil sie das so gut fasst, diese Gedanken, diese Gefühle in einer Trauersituation und die verschiedenen Phasen, die diese Frau durchlebt. Und es klingt so traurig und das ist es teilweise auch, aber irgendwie schafft sie es, uns darin auch nochmal so aufzufangen und uns zu trösten, dass wir am Ende da tatsächlich mit der Frau gestärkt rausgehen aus diesem Prozess und das Licht und das Leben auch wieder sehen und vielleicht nicht alles verstanden haben. Wenn uns Unglück passiert, wenn uns Verlust geschieht, dann bleiben oft unbeantwortete Fragen zurück. Und das ist vielleicht auch okay. Aber dieser Frau geht es besser und uns geht es auch besser. Und sie zeigt eben, dass man manchmal auch nicht vor Dingen weglaufen sollte, sondern ihnen vielleicht sozusagen wortwörtlich entgegen und durch sie hindurchlaufen sollte und es dann besser wird. Und das ist ein ganz besonderer Stil. Das ist ein gar nicht dickes Buch. Glaube ich knapp 200 Seiten, wenn überhaupt. Aber das hat mich so gut getroffen in vielen Emotionen und Gedanken, die ich auch in solchen Phasen habe und mich so schön bestärkt, dass ich das gerne einfach vielen Menschen in die Hand drücken würde, dass sie es für alle Situationen, in denen man das vielleicht leider mal braucht, bei sich tragen können.
Um mal beim Optimismus zu bleiben zum Schluss, würde ich gerne noch mit einem Zitat enden, das aus dem Jahr 2015 stammt von dir. Da hast du gesagt oder geschrieben, die Pessimisten sollten sich bitte endlich ein Hobby suchen und die Autoren, Verlage und Buchhändler in Ruhe arbeiten lassen. Würdest du das heute noch genauso sagen oder hat sich da was verändert?
Nein, würde ich immer sagen, die Pessimisten sollen uns bitte alle in Ruhe lassen. Das ging darum, dass die Literaturbranche ja oft so runtergezogen wird und dass immer gesagt wird, oh, und wir haben Millionen weniger Leserinnen und niemand liest mehr und die Jugend ist nicht mehr begeistert für Literatur. Und also diese Unkenmeldungen, die gehen ja alle halbe Jahr passend zur Buchmesse von irgendwelchen Feuilletonisten durch die Zeitung. Aber ich merke davon nichts. Ich werde jedes Jahr erfolgreicher. Was nicht funktionieren würde, wenn es keine Leserinnen mehr gäbe, wenn es keine Möglichkeiten mehr dafür gäbe, über Literatur zu streiten, sie zu präsentieren, mit anderen darüber zu sprechen. Gestern Abend in der Buchhandlung und auch letzte Woche im Schwarzwald, da gingen die Menschen schon, also man sah förmlich, wie sie dann zu den Büchern gehen, wie sie darüber sprechen wollen, wie sie begeistert sind, wie sie das bewegt, wie ihnen das Spaß bereitet. Ich kann diesen Schreckensweg, der da gezeichnet wird, nicht mitgehen. Und selbst wenn ich es könnte, würde ich mich dem völlig verweigern, weil ich glaube, dass wir dann verantwortlich sind, neue Wege zu schaffen und neue Wege zu sehen. Also die arbeiten sich manchmal dann auch so an einem ab. Ich glaube, das kennt auch jede Autorin und jeder Autor, wenn man auf einer Party erzählt, was man macht und man drückt sich schon um die Frage und sagt, ach, kannst du davon leben?
Viele Frauen haben es da ganz einfach, die Frage, was macht dein Mann?
Ja, so. Also man bekommt ja meistens eher so kritische Fragen gestellt und ganz viel Unkenrufe und sowas. Das, also weghören und sich konzentrieren und dass wir uns mehr verbinden, die da eben tatsächlich die Zukunft sehen und sie auch schon schrittweise gehen. Und wie, also wie in allen anderen Bereichen wirklich die Pessimisten die Klappe halten und uns unsere Arbeit machen lassen und die Literatur lieben, so wie sie es gehört.
Genau, und die hören. Hören ist auch ein gutes Stichwort, denn alle, die Literatur lieben, die hören ja auch diesen Podcast.
Genau.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Carla Paul, die heute Gast war. Natürlich schreiben wir alle Titel nochmal in die Notizen und auch die Wege, auf denen man zu dir gelangen kann, schreiben wir nochmal in die Notizen, also damit viele neue dazu kommen. Ganz, ganz vielen
sehr
Dank.
Sehr gerne, ich freue mich. Dankeschön.
Die Schreibenden von Anja Görz.